Hallo und herzlich willkommen zur 91. Folge von NSU Watch, Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex und rechten Terror. Und auch herzlich willkommen zur neuen Folge von Vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Das ist die gemeinsame Podcast-Serie mit dem VBRG, die ich gemeinsam mit Tifon Berlepsch und Heike Kleffner moderiere. Und ich sitze mit beiden hier heute zusammen. Hallo Ti, hallo Heike.
Hallo liebe ZuhörerInnen. Hallo Heike und hallo Caro.
Hallo an alle, die zum ersten Mal dabei sind oder auch wieder dabei sind.
Um es gleich vorwegzunehmen, wir haben heute zum allerersten Mal eine Speakerin aus den USA dabei, nämlich die in Princeton lehrende Professorin für Politikwissenschaften, Raffaella Danziger. Sie ist eine Expertin für sogenannte Hasskriminalität und sie hat eine wirklich beunruhigende Studie über die gesellschaftliche Unterstützung für rechte und rassistische Gewalt in Deutschland gemacht. Über deren Ergebnisse spricht sie gleich mit uns im Podcast und wir haben sie eingeladen in diesen Podcast, weil wir heute mit den Menschen, mit denen wir auch die Jahresbilanz Rechte Gewalt 2022 in der Bundespressekonferenz vor kurzem vorgestellt haben, über diese wirklich erschreckenden Ergebnisse sprechen wollen. Denn eins ist auch klar, dieses Höchstmaß an rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt von 5 Angriffen täglich, das wir im letzten Jahr gesehen haben, ist ja nur ein Vorbote darauf, wie es in diesem Jahr weitergehen wird. Und wir müssen darüber sprechen, was macht die rassistische Normalität, die viele Menschen of color erleben, für den Alltag, vor allen Dingen auch in den ländlichen Regionen. Und wie gehen eigentlich Strafverfolgungsbehörden damit um?
Heute zu Gast ist Robert Kusche. Er ist einer von 5 Vorständen im VBRG und Geschäftsführer der RAA Sachsen. Mit ihm sprechen wir einmal konkret über die Zahlen. Sultana Siddiqui ist Aktivistin in Thüringen und bei Jugendliche ohne Grenzen. Sie erläutert uns heute noch einmal den prekären Zustand, dass rassistisch motivierte Angriffe gegen Kinder und Jugendliche zugenommen haben, sich verdoppelt haben und wie der Rechtsstaat sie im Stich lässt. Dr. Doris Liebscher ist Leiterin der Ombudsstelle für das Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz. Von ihr erfahren wir mehr über rassistische Motive von Ermittlungsbehörden und auch von Gerichten und dass solche nicht erkannt werden und nicht berücksichtigt werden.
Mit all dem, was unsere SpeakerInnen im Podcast heute sagen, müssen wir arbeiten. Wir müssen gemeinsam darüber nachdenken, wie wir Rassismus und Antisemitismus und rechte Ideologie in der Gesellschaft zurückdrängen können und damit Angriffe und auch rechten Terror verhindern können. Aber jetzt hören wir erstmal, was unsere SpeakerInnen dazu zu sagen haben und auch zu den Fragen von gesellschaftlicher Solidarität. Im ersten Teil dieses Podcasts begrüßen wir Robert Kusche. Er ist VBRG-Vorstand und der Geschäftsführer der RAA Sachsen und wird uns jetzt einen Überblick geben über das unabhängige Monitoring der Opferberatungsstellen für 2022. Vielleicht magst du mit den wichtigsten Ergebnissen anfangen.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Es ist so, dass wir dieses Jahr letztes Jahr 2022 insgesamt 2871 Betroffene registriert haben. Und wenn man das mal so runterbricht auf was man sich vielleicht besser vorstellen kann, heißt es, dass täglich 5 Menschen Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Deutschland werden. Damit muss man leider konstatieren, dass es sich erneut um einen Anstieg in den Bundesländern handelt, vor allem in den Bundesländern, für die wir unabhängige Zahlen haben. Wir finden es besonders relevant, auch nochmal zu betonen, dass die Erhöhung stattgefunden hat, trotz der Ausgangsbeschränkung aufgrund der Pandemie, die ja tatsächlich bis Frühjahr 2022 noch bestand. Vielleicht so die wichtigsten Aspekte der Statistik ist einmal, dass wenn man auf Gewalttaten guckt, dass es da einen Anstieg um mehr als 15% gab, von 1151 auf 1340 im letzten Jahr. Und darunter fällt auch ein Tötungsdelikt, 17 versuchte Tötungsdelikte und insbesondere Körperverletzungsdelikte. Auch hier wieder, ne, hinter diesen 1340 Taten, was ja erstmal so eine abstrakte Zahl ist, verbergen sich tatsächlich Menschen, die in ihrer körperlichen Unversehrtheit verletzt wurden. Und das wissen wir aus der Beratungsarbeit, oft sehr langwierende Folgeschäden daraus ziehen. Der zweite Aspekt ist, dass neben den Gewalttaten es vor allen Dingen auch zu Nötigung und Bedrohung kommt, sprich Anfeindungen, Aggression, Einschüchterung, die vor allen Dingen die Betroffenen aufgrund ihrer Intensität oder auch aufgrund der Häufung oft erhebliche Folgen haben. Also es sind Sicherheitsaspekte, die da eine Rolle spielen, finanzielle Folgen für die Betroffenen, und das ist tatsächlich mitunter sehr massiv, gibt auch gesundheitliche Folgen, sei es ein Trauma, was daraus entstehen kann. Und 2022 mussten wir eine Verdreifachung registrieren, insbesondere von rassistischen und antisemitischen Nötigungen und Bedrohungen. Um das mal in Zahlen auszudrücken, das heißt von 197 in 2021 auf 653 in 2022. Das ist natürlich höchst alarmierend, weil wir auch wissen, dass aus diesen Nötigungen und Bedrohungen oft in der Folge dann auch Angriffe werden können. Und das geht natürlich auch ein Stück weit auf ein gesellschaftliches Klima zurück, in dem rechte Verschwörungsnarrative einen großen Nährboden haben und auch einen Nährboden darstellen für Gewalttaten. Und das zeigt sich ja auch, wie weit verbreitet das ist, zeigen aktuelle Studien, beispielsweise der Friedrich-Ebert-Stiftung. Die haben eine Studie gemacht zu Demokratievertrauen in Krisenzeiten, und da sagen, bejahen ca. ein Viertel der Menschen, der Befragten, die Aussage, die herrschenden Eliten verfolgen das Ziel, das deutsche Volk durch Einwanderer auszutauschen. Also es ist sozusagen sehr weit verbreitet, und das ist oft eine Grundlage für einerseits Bedrohung und Nötigung, und andererseits kann das dann halt auch in Gewalttaten münden. Und vielleicht nochmal ganz ein Wort dazu, dass es halt wichtig ist, dazu zu unterscheiden zwischen Bedrohung und Gewalttaten. Das machen wir auch, um tatsächlich die Daten vergleichbarer zu machen mit denen der offiziellen Daten, also mit den Zahlen vom BKA und dem Bundesinnenministerium. Zu den Zahlen kann man noch sagen, dass wir ja, das hatte ich eingangs so ein bisschen gesagt, es gibt ein unabhängiges Monitoring in den Ländern, wo uns Zahlen vorliegen. Es ist tatsächlich so, dass uns nicht für alle Bundesländer Zahlen vorliegen. Also in zehn Bundesländern haben wir diese Zahlen nicht aus allen. Und da ist es ganz uneinheitlich, wie sich das entwickelt hat. Also Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise gab es einen deutlichen Anstieg rechter rassistischer und antisemitischer Gewalt. In Thüringen von 124 auf 180 im letzten Jahr und in Mecklenburg-Vorpommern von 66 auf 114 in 2022. Wichtig ist hier aber auch nochmal zu betonen, also ein unabhängiges Monitoring bedarf Ressourcen und bedarf auch Akteure, die dort, sage ich mal, etabliert sind. Und man sieht halt, dass Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, aber auch Baden-Württemberg, wo wir unabhängige Zahlen haben, dass die im Vergleich zu Ostdeutschland viel, viel geringer sind. Das hat auch was damit zu tun, dass tatsächlich die Projekte da nach wie vor nicht gut genug ausgestattet sind.
Was sticht denn für dich heraus?
Was besonders ist, sind eigentlich vier Aspekte, würde ich sagen. Eins ist ein Aspekt, der uns schon seit vielen Jahren begleitet und auch in den Vorjahren besonders besorgniserregend war, ist, dass man konstatieren kann oder dass wir konstatieren können, dass Menschen mit Migrations- und Fluchterfahrung, schwarze Deutsche, weiterhin am stärksten im Fokus stehen. Also Rassismus als Tatmotiv macht mehr als die Hälfte aller Angriffe aus. In dem konkreten Fall 1088 Fälle. Und was wir an einzelnen Fällen sehen, ist, dass tatsächlich es auch erschreckend ist, dass Ermittlungsbehörden nach wie vor Rassismus als Tatmotiv entweder verschweigen oder nicht erkennen. Beispiel ist hier eine Brandstiftung im Oktober 2022 in Berlin. Da wurde das Tatmotiv tatsächlich erst durch eine Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage deutlich und aber auch dadurch, dass die lokale Opferberatungsstelle in Berlin tatsächlich Kontakt mit den Bewohnerinnen aufgenommen hat und nachgefragt hat. Also in der Polizeimeldung war das überhaupt nicht ersichtlich. Erst auf Nachfrage kommt das Tatmotiv raus. Also Da kann man auch davon ausgehen, oder wir gehen davon aus, dass es da eine hohe Dunkelziffer nach wie vor leider gibt. Eine zweite Sache ist, die an den Zahlen aus dem letzten Jahr heraussticht, ist, dass vor allen Dingen offene, trans- und queere Menschen massiven Anfeindungen ausgesetzt sind. So haben sich die Zahlen mehr als verdoppelt in 2022, von 77 auf 174. Und besonders erschütternd ist hier die Qualität der Angriffe. Das zeigt das Tötungsdelikt an Malte C. im August 2022 in Münster. Und Malte C. wollte sicherlich nur einen schönen Tag auf dem dortigen CSD erleben. Stattdessen hat er in der Konsequenz mit seinem Leben bezahlt, weil er dazwischen gegangen ist, als ein Mann andere Teilnehmerin queerfeindlich beschimpfte und so massiv verletzt wurde, dass er an den Folgen gestorben ist. Und wir schließen uns da tatsächlich auch der Forderung an, dass dieses Tötungsdelikt als eindeutig queerfeindlich anzuerkennen ist und dann auch im Rahmen der Tötungsdelikte aus rechten Motiven gezählt werden sollte. Dritter Aspekt ist, dass wir tatsächlich auch eine Zunahme sehen beim Antisemitismus. Die Zahlen haben sich hier im Vergleich zum Vorjahr vervierfacht, von 54 auf 204 in 2022. Hier muss man sagen, es sind vor allen Dingen Nötigungs- und Bedrohungsdelikte. Aber, und da sieht man ganz gut die Dynamik an einem Fall, in Sachsen-Anhalt war es so, dass zunächst der Betroffene über Wochen massiv antisemitisch bedroht wurde und kurz darauf folgten zwei Brandanschläge, einmal auf sein Auto und auf ein Nebengebäude und mittlerweile auch klar durch einen Nachbarn, der in erster Instanz auch verurteilt wurde. Und der letzte Aspekt ist, den wir sehen, ist, dass es tatsächlich eine sehr hohe Zahl von betroffenen Kindern und Jugendlichen gibt. Und hier haben sich auch die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr mit 520 Angriffen nahezu verdoppelt. Also das ist schon sehr erschreckend, also weil vor allen Dingen ja Kinder auch ein besonderes Schutzbedürfnis haben und besonders geschützt sind, dass Täter, Täterinnen keine Hemmung haben, auch auf Kinder loszugehen. Und das ist ein Trend, der uns tatsächlich erschreckt.
Gleichzeitig zu eurer Bundespressekonferenz oder am gleichen Tag wurden ja auch die Zahlen zur politisch motivierten Kriminalität des BKA veröffentlicht. Wo sind denn da die Unterschiede zu euren Zahlen? Was ist denn da besonders auffällig? Und ja, welche Kritik gibt es vielleicht auch an diesen Zahlen des BKA?
Naja, ich glaube, das ist keine neue Kritik, die wir dort haben. Wenn man sich anguckt, dass wir eigentlich ja nur Zahlen vorliegen haben aus 10 Bundesländern, also den gesamten Osten, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg, ist es so, dass wir, wenn man sich allein die Gewaltfälle anguckt, auf 1340 kommen. Guckt man sich die Statistik, die offizielle Statistik an, dann sind das 925 Gewaltfälle für die gesamte Bundesrepublik. Das heißt, obwohl wir einen ganzen Teil nicht erfassen können, weil uns die Ressourcen dafür fehlen und auch, weil in bestimmten, trotz der Tatsache, dass in bestimmten Bundesländern, trotz dass es Flächenländer sind, eigentlich die Zahlen zu gering sind, weil auch dort den Kolleginnen und Kollegen die Ressourcen fehlen, haben wir deutlich höhere Zahlen als die offiziellen Zahlen. Das sticht heraus, das sticht in den letzten Jahren immer wieder heraus. Das ist eine große Problematik. Und wir glauben, dass das halt auch dahingehend problematisch ist, weil die PMK-Statistik ja da tatsächlich ein Lagebild abgeben soll, also sozusagen eine Einschätzung auch abgeben soll, wie die Situation aussieht. Und wir würden sagen, oder ich sage da auch ganz klar, dass das verzerrt ist. Hinzu kommt, dass in dem letzten Jahr, aber auch in dem Jahr davor, es einen Trend gibt, dass es einen ganz großen Bereich gibt, wo die Ermittlungsbehörden, das Bundesinnenministerium sagt, diese Fälle können sie nicht zuordnen. Ich glaube, in den Zahlen steht drin, das sind PMK-Delikte mit diffuser ideologischer Motivation. Das macht mittlerweile 40,8% der Fälle aus. Und ich finde das tatsächlich sehr bedenklich, wenn der Staat in dem Fall oder die Sicherheitsbehörden eine extrem gewaltbereite Gruppe ausmachen, wo sie sagen, das sind politische Taten, aber sie nicht in der Lage sind, die auf dem politischen Spektrum zu verorten. Und ich glaube, das ist nicht, das zeugt davon, dass eigentlich entweder die Statistik nicht gut ist, also tatsächlich wir ein Problem haben oder die Behörden damit ein Problem haben mit ihren Kategorien. Oder es zeugt andererseits davon, dass diejenigen, die dort die Zahlen eintragen, nicht gut genug geschult sind, darin zu erkennen, dass es sich hierbei um Verschwörungsideologien der Corona-Leugner-Bewegung, dass es sich um Antisemitismus oder rechte Tatmotivation handelt. Und wenn man sich sozusagen, das sagen die Behörden ja selber, dass vor allen Dingen dieser große Teil, den sie nicht zuordnen können, dass es Delikte sind, die in der Corona-Leugner-Bewegung passiert sind. Wenn man sich das ideologisch anguckt, ist es ganz stark so, dass das von Verschwörungsideologie geprägt ist, von Antisemitismus geprägt ist. Und wenn wir denn uns auf Fälle ansehen, die wir im letzten Jahr recherchiert haben, die in diesem Umfeld stattgefunden haben, würden wir sagen, das sind ganz klare Delikte, die man auch einordnen kann. Ein Beispiel aus Sachsen, da wurden am Rande einer Demonstration Journalistinnen mit Glasflaschen beworfen und einer der Pandemieleugnerinnen beschimpfte die gegen Demonstranten auch noch als Drecksjuden. Ich glaube, das ist denn schon ziemlich eindeutig antisemitisch, wurde auch so geäußert. Es gibt andere Fälle, gerade auch beim Tatmotiv Rassismus, wo wir beispielsweise aus Berlin einen Fall haben, wo ein Kunde beim Betreten eines Möbelhauses keine Maske auf hatte. Der Angestellte weist ihn darauf hin und der Kunde schlägt daraufhin der Person ins Gesicht und beleidigt sie auch noch rassistisch. Also, und davon gibt es sehr viele Fälle. Wir haben dazu auch ein Hintergrundpapier geschrieben. Das heißt, es ist ein starkes Indiz dafür, dass viele Fälle einfach falsch eingruppiert werden. Und dann finde ich tatsächlich problematisch, wenn man sich dann die PMK-Statistik anguckt, beispielsweise im Bereich politisch motivierte Kriminalität im Klimabereich, fällt halt auf, dass es dort anscheinend den Behörden sehr leicht fällt, das würde ich jetzt unterstellen, schon ziemlich stark und recht pauschal alles dem linken Spektrum zuzuordnen. Und ich glaube, darüber muss man reden, weil so ein Lagebild ja aus verschiedenen Aspekten total relevant ist. Man kann auch nochmal in die Bundesländer reingucken. Das LKA Thüringen war beispielsweise letztes Jahr nicht in der Lage, 140 PMK-Gewalttaten, also immerhin mehr als die Hälfte aller Fälle, in einen Phänomenbereich zuzuordnen. Also da sieht man es auch nochmal ganz deutlich. Die haben 261 PMK-Gewalttaten gezählt, 140 können sie nicht zuordnen. In Sachsen ist es etwa ein Drittel und in Nordrhein-Westfalen stieg hier auch die Anzahl der PMK nicht zuzuordnen von 69 auf 101. Also das ist ein Phänomen, was wir in den ganzen LKAs oder in den ganzen Bundesländern zu sehen. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Problem. Und auch nochmal sozusagen abschließend, dabei sind die zentralen Verschwörungsnarrative rassistisch, antisemitisch und demokratiefeindlich. Und es werden gezielt Personen angegriffen, die als politische Gegnerin angesehen werden, vor allen Dingen hier Politikerinnen, Journalistinnen, Wissenschaftlerinnen und auch Aktivistinnen. Also das sehen wir in den Taten, das sieht man in unserem Hintergrundpapier. Und das ist tatsächlich eine große Kritik, die wir haben an den Zahlen dieses Jahr, wo man ja auch nochmal sieht im Vergleich zum Vorjahr, wie stark das angestiegen ist, dass die Behörden nicht in der Lage sind, das zuzuordnen.
Ja, vielen lieben Dank, Robert, für diesen Überblick und bis zum nächsten Mal im Podcast.
Vielen Dank.
Hallo Sultana, wie schön, dass du heute bei uns im Podcast bist. Du lebst ja schon sehr lange in Thüringen und bist da ja auch schon sehr lange politisch aktiv, unter anderem bei Jugendliche ohne Grenzen, bei Migranet. Und wie hast du eigentlich in Bezug auf rassistische Gewalt und auch rassistische Mobilisierungen das letzte Jahr erlebt und wie ist es aktuell?
Ja, hallo Heike. Ich freue mich auch total, euch durch diese Folge ein bisschen mitbegleiten zu dürfen, um da direkt vielleicht einzusteigen. Naja, das letzte Jahr war jetzt so aus meiner Sicht wirklich einer der intensivsten Jahren, wenn wir so aus 2020 bis 2023 jetzt blicken. Und wir haben noch einmal gesehen, dass wir in Deutschland wirklich ein massives Problem mit Rassismus haben und wir sind in einigen Bundesländern, wie jetzt zum Beispiel hier in Thüringen, mit einer neuen Welle rassistischer Gewalt zu tun haben, das uns alle absolut alarmieren und schockieren sollte. Und als Aktivistin bei Jugendlichen ohne Grenzen, aber eben auch ich meine Arbeit bei vielen anderen Initiativen, wie du es ja schon angesprochen hattest, Eike, aber eben auch als POC, sprich als rassifizierte und migrantisierte Person. Und weil ich in vielen Communities auch mit eingebunden bin, bekomme ich tagtäglich mit, was Statistiken, die wir in der Bundespressekonferenz dargelegt haben, was Zahlen, die wir da so aufgeführt haben, was sie eigentlich auch bedeuten, ne? Und was sie auch mit dem Leben der Menschen machen und welche gravierende Risse sie eigentlich auch hinterlassen. Und das war mir bei der Bundespressekonferenz auch ganz wichtig, da nochmal zu betonen und auch darauf ganz großen Bezug einzunehmen, weil sie auch zeigen, wie groß das Problem und wie dramatisch die Lage eigentlich auch ist. Genau, und ich weiß nicht, es gibt ja so dieses Sprichwort, so es muss kein Nazi dein Haus abfackeln, damit es so als rassistisch oder als rechtsextremistisch eingestuft wird. Und das habe ich so versucht, quasi auch an dem Tag ein bisschen zum Ausdruck zu bringen, weil die Gewaltstraftaten, die sich letztendlich ergeben, sind nur ein Ausdruck der gesellschaftlich fest verankerten mörderischen Ideologien des Rassismus, Antisemitismus und völkischen Nationalismus. Denn tagtägliche Erfahrungen von Beleidigungen, Hetze, Bedrohung und strukturelle Diskriminierung gehen diese Gewaltstraftaten oftmals voraus. Und da haben die Menschen um mich herum, aber auch Menschen, die nicht in meinem Umfeld sind, eben gehört, was für krasse Erfahrungen sie da tatsächlich machen. Denn die Erfahrungen der Menschen beginnen wirklich damit, dass sie eine Wohnung nicht bekommen, weil der Nachname anders oder für manche irgendwie kurios klingt. Oder die Erfahrung beginnt damit, dass Menschen auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt werden, obwohl sie die nötige Qualifikation dafür aufweisen könnten. Damit, dass junge Menschen jeden Tag der Willkür der Polizei ausgesetzt sind. Damit, dass Kinder nicht mehr zur Schule gehen können, weil sie dort von den anderen rassistisch beleidigt werden. Und dann bleibt es aber eben leider nicht nur und ist nur in Anführungszeichen dabei. Und es kommt tatsächlich zu großen und gravierenden Gewaltstraftaten. Ich hörte von einem Fall, in welchem spielende Kinder und deren Familien in einem Park in Erfurt von zwei Männern rassistisch beleidigt wurden und dann anschließend ein Täter eine Glasflasche in Richtung eines 7-jährigen Kindes geworfen hat. Das Kind wurde dadurch dann schwer verletzt. Ich habe von einer Familie gehört in Erfurt, dessen Nachbar sie seit ihrem Einzug terrorisierte und insbesondere die Kinder da auch in den Fokus nahm, sie rassistisch beschimpft hat, bedroht, beleidigt und bespuckt hatte und sich dadurch für die Familie dann natürlich auch eine erhebliche Bedrohungslage aufgebaut hat. Und es zeigte sich dann auch in alltäglichen Abläufen. Die Mutter ist zum Beispiel also wirklich krass in ihrem Alltag eingeschränkt gewesen. Sie hatte große Sorge, die Kinder allein zu lassen und verhielt sich so leise wie möglich in ihrer eigenen Wohnung und lebte in ständiger Angst, dass nach jedem Geräusch irgendwie der Nachbar oder die Polizei klingen könnten. Und ich kann mir das irgendwie immer noch nicht ausmalen, wie krass es sein muss, durch den Flur zu laufen und dann irgendwie Angst zu haben, man könnte jetzt in Konfrontation mit einem Mann geraten, der tatsächlich meine Kinder auch physisch angreifen könnte. Also so, es ist absolut fassungslos.
Ja, und das, was du in Thüringen erfahren hast und erlebst, deckt sich ja auf eine schreckliche Art und Weise tatsächlich, wie du schon gesagt hast, mit den Statistiken und mit den Zahlen aus dem unabhängigen Monitoring der Opferberatungsstellen. Ja, also die Opferberatungsstellen haben eben im vergangenen Jahr von über 500 Kindern und Jugendlichen erfahren, die direkt Opfer rassistischer Gewalttaten geworden sind. Und zusätzlich zu einem Anstieg von rechten und vor allem rassistischen Gewalttaten um 15% haben wir eben auch gesehen, dass sich die Zahl der angegriffenen Kinder und Jugendlichen innerhalb von einem einzigen Jahr verdoppelt haben, ja, und das ist wirklich, du beschreibst es ja anhand dieses Falls, wo eben ein kleiner Junge mit einer Glasflasche aus rassistischen Motiven angegriffen wurde und verletzt wurde. Du hast in der Bundespressekonferenz noch von einem anderen Fall berichtet, wo ja auch ein kleines Kind betroffen war. Ich fände es, glaube ich, wichtig, dass unsere Hörerinnen davon auch nochmal hören, weil der Täter eben, wie so viele rassistische Gelegenheits- und Überzeugungstäter, nicht der wie du schon gesagt hast, der Nazi aus den 1990ern war.
Ja, voll. Und es wird halt auch immer wieder deutlich, ne, wie groß die Diskrepanz zwischen dem Alter des Täters und dem Alter des Kindes ist. Und es war auch in Mühlhausen der Fall, wo ein kleiner Junge in einem Schwimmbad von einem 71-jährigen Rassisten brutal zusammengeschlagen wurde, während dann die Staatsanwaltschaft allen Ernstes das Verfahren gegen eine Auflage von 600 Euro einstellte. Der Betroffene und also nochmal, ne, ein kleiner Junge, 8 Jahre alt, befand sich nach dem Angriff für ein Jahr in psychologischer Behandlung, während der Täter weiterhin sich in Freiheit befand. Und das geht dann auch mit einer großen Angst für die Familie, aber auch für das Kind natürlich einher. Und diese Angst, die bestimmt krass den Alltag und das Leben der Menschen auf eine Weise, die tatsächlich unerträglich ist. Man muss irgendwie ständig auf der Hut sein, darauf Acht geben, in welchem Stadtteil, auf welchem Spielplatz, um welche Uhrzeit man sich wo befindet. Und viele Mütter beschreiben ja auch, dass sie, wenn sie ihre Kinder zur Schule schicken, dann Angst haben, wie das Kind zurückkommen wird, was wird das Kind erzählen. Also dieses ständige innerliche Zittern, es könnte irgendwas geschehen, man könne diese kleine Sicherheit verlieren und es macht das Leben zu einem krassen Überlebenskampf. Also es geht irgendwie darum, zu entkommen und zu überleben. Und es wird in allen Fällen halt auch eben deutlich, wie du es ja sagst, Heike, dass Kinder natürlich direkt betroffen sind, aber eben auch im Familienbund betroffen sind. Das heißt also, ganze Familiensysteme müssen diese Gewalttaten erleiden. Und es ist so traurig, das nochmal so überhaupt zu sagen, aber eigentlich sind Kinder unumstritten eine doch vulnerable Gruppe in der Gesellschaft gewesen. Und Attacken auf diesem öffentlichen Raum sind eigentlich tabu gewesen, aber es wird deutlich, dass dieses Tabu mit einer immer stärkenden Gleichgültigkeit, mit einem Schulternzucken quasi einhergeht, wenn es bei den Gewalttaten um rassistische Vorurteile geht. Und da müssen wir uns als Gesellschaft, und da muss sich aber auch der Rechtsstaat, da muss sich die Politik fragen, wie es sein kann, dass wir auch Jugendschutz so weit vernachlässigen konnten.
So, Tana, du hast ja gerade schon beschrieben, wie der Rechtsstaat die Angegriffenen im Stich lässt in allzu vielen Fällen. Gleichzeitig ist Thüringen und die Situation in Thüringen ja auch ein Beispiel dafür, wie eben Menschen, die sich gegen Neonazis, gegen Antisemitismus und Rassismus engagieren, kriminalisiert werden. Und vielleicht kannst du auch noch mal etwas dazu sagen, Sultana, wie der 1. Mai und dieser Kessel für Antifaschistinnen, wie der in die Erfahrungen von auch vielen migrantisierten Menschen mit Polizei passt.
Menschen, die sich organisiert gegen Rechtsextremismus, Faschismus und Rassismus in dieser Gesellschaft einsetzen, die für eine demokratische, freie Gesellschaft kämpfen, werden kriminalisiert, du hast es Heike gesagt. Und vor kurzem hat sich das in Gera auch krass gezeigt, wie am 1. Mai ein antifaschistischer Protest von städtischen Behörden und lokaler Polizei verunmöglicht wurde. Da wurde die Demonstration völlig eingekesselt für 6 Stunden, während die rechte Mobilisierung da weiterhin da ihren Zug quasi weiterführen konnten. Und auf der anderen Seite aber eben die Menschen, die den Rechtsstaat eigentlich widerspiegeln und wie gesagt für eine demokratische Gesellschaft kämpfen, die waren massiver Repression wie Polizeigewalt ausgesetzt. Und da hat das Vorgehen der lokalen Versammlungsbehörde und der Polizei dazu geführt, dass dieser Protest unterbunden wurde. Und dann galt das Versammlungsrecht quasi nur der extremen Rechten. Und da müssen wir auch nochmal, ne, uns ganz klar fragen, okay, was ist das für ein erneuter Tiefpunkt? Wie gehen wir damit um? Welche Konsequenzen lassen sich daraus für uns ziehen? Und vor allem müssen wir auch gucken, wie wir zukunftsmäßig da es schaffen, auf jeden Fall eine andere Richtung einzuschlagen und das alles aufzuarbeiten.
Von dem, was du schilderst, Sultana, wie ist deine Erfahrung? Welche Bedeutung haben Opferberatungsstellen und welche Bedeutung hat es aber auch direkt als Zeugin, als Zeuge oder als Freund, als Freundin zu intervenieren, wenn man von einem rassistischen Angriff mitbekommt?
Im Hinblick dessen, dass eine immerzu präsente Angst, Schutzlosigkeit, lebende Unmacht und Traumata zum Alltag der Menschen, die betroffene Rechte rassistischer und antisemitischer Gewalt sind, während sie vom Rechtsstaat im Stich gelassen werden, sind Opferberatungsstellen wie ESRA in Thüringen, aber auch anderweitige Bundes-
weltweite Beratungsstellen von unsagbar hoher Bedeutung, denn sie beraten nicht nur mit entsprechender Expertise, begleiten nicht nur die Betroffenen bei Verhandlungen, sondern leisten auch eine enorm wichtige Arbeit, wenn es um die emotionale Unterstützung und Aufarbeitung geht. Das heißt also, Beratungsstellen bieten hier dann den Menschen einen tatsächlichen Schutz, Rückgrat und auch Vertrauen an.
Wie waren eigentlich die Reaktionen darauf, dass du in der Bundespressekonferenz gesprochen hast?
Tatsächlich habe ich hauptsächlich nur positive Rückmeldungen bekommen. Einerseits von FreundInnen, die das krass unterstützt haben, von den Organisationen und Initiativen, aber vor allem auch, und es ließ mich dann auch absolut gerührt zurück, von Familien und einzelnen betroffenen Personen, die dann auch meinten, wie unfassbar dankbar sie eigentlich dafür sind, dass es eine Person gibt, die das alles zum Ausdruck bringt, die diesen Schmerz und diese Gewalt überhaupt da zur Sprache bringt und zeitgleich aber eben auch Forderungen stellt. Und das hat mir einerseits viel Hoffnung gegeben, das zu hören, aber andererseits auch einfach zu wissen, dass es anderen Menschen quasi Mut gegeben hat und auch Hoffnung gegeben hat, dass es visionär sich irgendwas in diesem Land verändern könnte, dass es sich was in der Gesellschaft und in der Politik verändern könnte. Das fand ich absolut krass und ja, auf jeden Fall total überwältigend. Es kam auch die Rückmeldung, dass viele es absolut richtig fanden, dass ich oder wir alle insgesamt da auch eine ganz klare Haltung gezeigt haben und da ja auf jeden Fall dann Statements gesetzt haben und auch ganz offen Kritik ausgeübt haben und radikal auch zum Ausdruck quasi gebracht haben, dass wir endlich auch Veränderungen in den Strukturen brauchen.
Ja, herzlichen Dank für deine klaren Worte und für dein krass wichtiges Engagement, Sultana. Das ist wirklich alles Gute für dich und passt gut auf dich auf da drin.
Vielen, vielen lieben Dank. Danke, dass ich heute dabei sein durfte.
Doris, du warst ja auch zu Gast in der Bundespressekonferenz und hast da vor allem über Rassismus und Justiz gesprochen und hast auch am Beispiel des rassistischen Angriffs auf die Schülerin Dilan S. in Berlin in 2022 erklärt, wo überall die Lücken beim Thema Rassismus und Justiz sind. Vielleicht kannst du das hier auch nochmal darlegen.
Ja, das mache ich total gern, Heike, und ich kann da an viel anschließen, was Sultana schon gesagt hat. Ich bin ja Juristin und arbeite schon seit vielen Jahren zu Recht und Rassismus und leite seit 2020 die Ombudsstelle hier in Berlin für das Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz. Und dieses Gesetz ist ja dafür da, Diskriminierungen durch Behörden, also zum Beispiel durch die Polizei, dagegen was tun zu können. Nun sind die Gerichte nicht erfasst, weil wir wissen ja, Gerichte sind unabhängig. Trotzdem habe ich diesen Prozess beobachtet und da hat sich, also die Urteilsverkündung, und da hat sich viel von dem gezeigt und nochmal sehr drastisch gezeigt, was Sultana uns gerade schon auch mit Blick auf andere Fälle erzählt hat. Sultana, du hast ja den Fall eines Kindes angesprochen, das von einem alten Mann ja angegriffen wurde und wieder die insbesondere das Strafverfahren und das Urteil, was da gesprochen wurde, eine ganz fatale Wirkung hatte, sowohl auf den Täter, also du kommst hier mit einer ganz geringen Strafe davon und damit natürlich auch für das Umfeld des Täters, als auch auf das Opfer und die Familie des Opfers. Und nun muss man natürlich sagen, dass Dilan S. zwar noch eine Schülerin ist, 17 Jahre, aber durchaus eine sehr selbstbewusste Frau oder junge Frau, das möchte ich ja auch ganz nochmal ganz deutlich sagen, sie ist nicht nur ein Opfer, sondern sie hat auch eine ganz klare Haltung und dafür bewundere ich sie und andere auch. Und trotzdem ist sie natürlich ein junger Mensch und die Gewalt erfahren hat. Und ich möchte noch mal ganz kurz schildern für alle, die den Fall vielleicht nicht kennen, was da überhaupt passiert ist. Dilan S. ist in Berlin mit der Straßenbahn gefahren und da war eine Gruppe von angetrunkenen Erwachsenen drin. Da hat sich dann später im Prozess herausgestellt, beziehungsweise es hat sich nicht herausgestellt, sondern Journalistinnen haben es recherchiert, dass die dem rechten Hooligan-Spektrum zuzuordnen sind, also diese Gruppe Erwachsener, die in der Straßenbahn war. Und Dilan hat sich dann zivilcouragiert gezeigt. Sie hat die aufgefordert, eine Maske aufzusetzen. Und aus diesem Akt der Zivilcourage wurde, und das ist ja leider sehr oft so, ein körperlicher Angriff, wurden rassistische Beschimpfungen, wurden auch sexistische Beschimpfungen. Das hat sich dann nach draußen gelagert. Und was sie erlebt hat, was Dilan erlebt hat, ist erstmal, dass ihr niemand zur Hilfe gekommen ist. Dann, dass es eine ganze Weile gedauert hat, bis sie Zeugen und Zeuginnen gefunden hat. die sie dann unterstützen konnten. Und dann, und jetzt kommen wir zum Thema Polizei, hat die Polizei in einer Pressemitteilung, also das war dann auch in allen Berliner Zeitungen, den Fall falsch dargestellt, nämlich so, dass Dilan keine Maske getragen hat und dass das eben so eine Auseinandersetzung zwar ja, zwischen Leuten in der Straßenbahn um Maske und dass sie quasi ja, die Täterin oder die Verantwortliche für diesen Konflikt war. Und Dilan hat sich dann aus dem Krankenhaus per Insta ja, an die Öffentlichkeit gewendet und das ging dann relativ schnell viral. Und daraufhin hat die Berliner Polizei ihre Pressemitteilung berichtigen müssen. Das haben sie dann auch getan. Was sie nicht getan haben, und das ist das, was sich viele Menschen eigentlich wünschen, ist, sich bei Dilan zu entschuldigen. Ja, ich sage mal, das Normalste wäre gewesen, eigentlich ins Krankenhaus zu gehen und da mal mit einem Strauß Blumen vorbeizukommen und sagen, es tut uns leid, dass wir hier sehr klassisch Täter-Opfer-Umkehr betrieben haben. Und das vielleicht auch nochmal zu erklären. Ja, ich meine, sowas kann ja passieren, aber es ist nicht in Ordnung. Und es hat eben eine fatale Wirkung auf Betroffene und man muss dafür gerade stehen und sich im Zweifelsfall auch entschuldigen. Das passiert aber nicht. Und das ist eine Erfahrung, die ich in der Ombudsstelle mit Menschen, die sich an uns wenden, immer wieder mache. Das ist eben sowas wie eine Fehlerfreundlichkeit in den Institutionen der Justiz und da gehört die Polizei ja vermittelt auch dazu, nicht gibt. Nun ging es weiter. Der Fall wurde vom Amtsgericht Berlin-Tiergarten als Strafprozess verhandelt gegen die drei Angreifer und drei Angreiferinnen. Und Dilan hat sich da erneut sehr stark gezeigt. Sie ist nämlich in dem Prozess als Nebenklägerin aufgetreten. Und was ist passiert? Vor Gericht hat sich wiederholt, dass die Tat relativiert wurde. Und zwar diesmal von der Richterin, die den Prozess geleitet hat und dann auch das Urteil gesprochen hat. Die Richterin hat das gemacht, was sie nicht machen musste. Sie hat Dilan erstmal nicht geschützt, als zum Beispiel Angeklagte und auch eine Anwältin der einer Angeklagten, die auch dem rechten Umfeld zuzurechnen ist, das Opfer geduzt haben, das Opfer zur Täterin erklärt haben. Und die Richterin ging auch nicht angemessen auf das rechte Umfeld ein und auch auf einschlägige Vorstrafen von Angeklagten. Und sie hat faktisch den Angriff von 6 Erwachsenen auf eine 17-Jährige als typische Berlin-Auseinandersetzung in der Straßenbahn relativiert. Ich glaube, die Worte, die sie da in der Urteilsbegründung gefunden hat, waren sowas wie, das war so ein bisschen wie Akro-Berlin. Ja? Das ist natürlich eine Relativierung von Gewalt an Erwachsenen gegenüber Kindern. Und es ging auch mit einer Relativierung der rassistischen und sexistischen Komponente dieses Angriffs einher. Da fielen sehr, sehr krasse und eindeutige rassistische und sexistische Beschimpfungen, die will ich jetzt hier gar nicht wiederholen. Die hat sie auch anerkannt. Aber so klassische rassistische Ausschließungen wie geh doch dorthin, wo du herkommst, da hat die Richterin gesagt, das findet sie nicht als rassistisch. Und das zeigt natürlich, das ist ein ganz, nicht nur eine mangelnde Rassismussensibilität, sondern eine mangelnde Rassismuskompetenz in der deutschen Justiz gibt. Was sie auch gemacht hat, sie hat die psychologischen Folgen und auch letztlich die körperlichen Folgen dieses rassistischen Angriffs auf die junge Frau nicht als strafschärfend bewertet. Und das hat sie sogar noch mit so einem Satz relativiert wie, naja, also weil Dilan hat ja auch Verletzungen und Prellungen etc. Und da hat sie ja gesagt, das sieht jetzt irgendwie anders aus, als wenn man mit einem Baseballschläger angegriffen worden wäre. Das heißt, dass ich war damit auch ein paar Women of Color in diesem Prozess, die danach zu mir gesagt haben, ja, was denkt sie, was will denn die Richterin? Müssen wir erst totgeschlagen werden? Ja, das sind natürlich Signale, die durch so eine Prozessführung gesendet werden. Einmal in Richtung Täter und potenzielle Täter und Täterinnen und einmal in Richtung konkretes Opfer, aber auch potenzielle Opfer von solchen Angriffen. Und das sind falsche und fatale Signale und die führen eben auch dazu, dass sich Menschen nicht trauen, sich an Polizei zu wenden, dass sich Menschen zukünftig vielleicht nicht trauen, in Nebenklage in solche Prozesse reinzugehen und dass Menschen signalisiert wird, Zivilcourage lohnt sich nicht. Und das ist für alle Menschen, würde ich sagen, ein fatales Signal, aber natürlich insbesondere für Jugendliche, für Kinder. Wir haben vorhin über Kinder gesprochen und auch über andere vulnerable Gruppen. Also da zählen natürlich Frauen dazu, Menschen mit Migrationsgeschichte, People of Color. Und wenn wir, und das haben wir ja getan in der Bundespressekonferenz, über Gründe von Untererfassung von rechter, rassistischer, antisemitischer Gewalt sprechen, dann ist natürlich die so eine Behandlung von Betroffenen von in dem Fall rassistischer ja, und frauenfeindlicher Gewalt trägt zu dieser Untererfassung bei, weil eben Erstens, das haben wir gesehen, durch die Polizei Taten im Täter-Opfer-Umkehr eben erstmal nicht als rechte Taten ausgewiesen werden und zweitens eben auch Betroffene demotiviert werden, künftig vielleicht sowas anzuzeigen. Ich habe aber noch einen anderen Punkt in der Bundespressekonferenz gemacht und das ist, sage ich jetzt mal, der rechtsstaatliche Punkt. Deutschland hat ja verschiedene völkerrechtliche Verträge unterzeichnet. Da gehören zum Beispiel die UN-Antirassismus-Konvention hinzu und da gehört auch die Kinderrechtskonvention dazu. Und diese Verträge sehen sehr klar und eindeutig vor, dass es Betroffene von rassistischer Gewalt, also vulnerable Gruppen, und ich habe ja extra nochmal die Kinderrechtskonvention erwähnt, das habe ich, glaube ich, in der Bundespressekonferenz gar nicht getan. Das ist mir nochmal klar geworden, als Sultana gerade gesprochen hat. Das sind halt spezifisch vulnerable Gruppen, die brauchen besonderen Schutz im rechtlichen Verfahren. Und diese Schutzmöglichkeiten sind eigentlich auch vorgesehen, aber die werden eben nicht angewendet. Das fängt damit an, dass Polizei verpflichtet ist, rassistische, antisemitische, andere menschenfeindliche Motivationslagen, sobald es dafür irgendwelche Anhaltspunkte gibt, von Anfang an in Ermittlungen einzubeziehen. Und das gilt natürlich auch für die Gerichte. Das geht damit weiter, dass Betroffene im Verfahren geschützt werden, dass sie dort nicht nochmal Rassismus und andere Diskriminierungen erfahren, sei es eben von anderen Verfahrensbeteiligten, zum Beispiel den Angeklagten oder Anwältinnen der Angeklagten, aber eben auch von der Richterin selbst. Und ich halte das für sehr, sehr problematisch und habe dann als letzten Punkt in der Bundespressekonferenz noch ein paar Überlegungen dazu angestellt, was könnte man denn jetzt anders machen? Ich weiß nicht, wie radikal die waren, ehrlich gesagt. Ich finde die gar nicht so radikal. Ich finde die eigentlich sehr reformistisch. Aber dass wir die noch nicht haben, ist natürlich Ausdruck dessen, wo wir gerade stehen. Gerade mit Blick auf die menschenrechtlichen Verpflichtungen, die ich gerade angesprochen habe. Was brauchen wir? Wir brauchen zum einen verpflichtende Ausbildungsinhalte für Polizei und für Justiz, also auch für Staatsanwältinnen, für Richterinnen und auch in der juristischen Ausbildung, die sich mit Rassismus und Antisemitismus und anderer diskriminierungsbezogener Gewalt und eben auch Diskriminierung beschäftigen. Und die müssen eben auch einbeziehen, wie wird kompetent mit den Betroffenen, mit den Opfern von solchen Taten umgegangen, damit es nicht eine sekundäre Viktimisierung gibt. Das Zweite, was ich dort angesprochen habe, ist, wir brauchen flächendeckend, also in der gesamten Bundesrepublik, Rassismusbeauftragte in Polizei und Justiz. Was ich da so ein bisschen als Best-Practice-Beispiel genannt habe, ist in Berlin, da gibt es die Zentralstelle für Hasskriminalität. Die hat angefangen als eine Stelle, die vor allen Dingen homophobe Gewalt, glaube ich, im Blick hatten, vor dem Hintergrund, dass gemerkt wurde, dass aus der Community, also Schwule, Lesben, jetzt ist es auch erweitert auf Trans, nicht-binäre Personen, dass die, wenn es zu Übergriffen kommt, sich eben keine Anzeigen machen. Und da war die Frage, was können wir machen, um das zu ändern? Und darauf aufbauend gibt es jetzt auch Antisemitismusbeauftragte. Und ich glaube, die sind jetzt auch für Rassismus zuständig. Und ich hatte in der Ombudsstelle letztens mit denen in einem Fall zu tun. Und da hat man gemerkt, dass die jahrelange Beschäftigung mit dieser Thematik tatsächlich dazu beigetragen hat, dass die erstens verstehen, was Diskriminierung, was Rassismus, was Antisemitismus, was Queerfeindlichkeit ist. Und dass sie zweitens auch eine Haltung gegen solche Phänomene selbst in der Polizei entwickelt haben. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und das brauchen wir eben überall. Also nicht nur Rassismusbeauftragte benennen, damit irgendwie der Job vergeben ist, sondern auch dafür sorgen, dass das Leute machen, die wirklich kompetent sind, die sich wirklich mit den Phänomenen gut auskennen und die eine ganz klare Haltung entwickeln. Und allerletzter Punkt, weil ich ja selber in einer Beschwerdestelle arbeite, natürlich nicht nur Rassismus- und Antisemitismusbeauftragte bei Polizei und Justiz, sondern auch unabhängige Beschwerdestellen, an die sich Betroffene wenden können, wenn eben ihr Verfahren vor Polizeien oder dann eben auch Staatsanwaltschaft nicht richtig gut behandelt wird. Und das sind klassischerweise Beratungsstellen, also zum Beispiel Antidiskriminierungsberatungsstellen, die ja die Opferberatungsstellen, die unheimlich wichtig sind, das haben wir gerade schon von Sultana gehört und dem schließe ich mich an, ergänzen. Und das sind natürlich auch staatliche Beratungsstellen. Und sowas ist die Ombudsstelle. Also wir sind dafür da, uns dann zum Beispiel bei der Polizei zu beschweren, jetzt im Fall Dylan S. und nochmal darauf zu drängen, dass es eine Entschuldigung und irgendeine Form von Wiedergutmachung gibt. Und dass natürlich strukturell dafür gesorgt wird, dass sowas, was ihr da widerfahren ist, nicht nochmal vorkommt.
Welche Reaktionen hast du denn aus der Juristinnen und vielleicht auch aus der Justiz-Community auf deine klaren Worte bekommen?
Ich sage jetzt mal, ich habe jetzt die Reaktionen eher aus den Kreisen bekommen, in denen ich mich sowieso bewege. Und das sind natürlich kritische Juristinnen. Und ich bin ja auch tätig bei der Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung. Ich war jetzt am Wochenende auch beim Feministischen Juristinnentag. Also das sind Menschen oder Juristinnen und Juristinnen, die Problemlage kennen. Was die nochmal wirklich sehr, sehr gut fanden, ist, das war ja auch eine Entscheidung von euch in der Bundespressekonferenz, dass ihr diese Ebenen von rechter Gewalt, rassistischer, antisemitischer Gewalt verbunden habt mit der Ebene der Diskriminierung. Und diese Diskriminierungserfahrung, das hat ja Sultana auch nochmal gesagt, der Nährboden für Gewalt ist natürlich Diskriminierung. Da, wo es Gewalt gibt, gibt es immer auch gleichzeitig Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt, Diskriminierung im Kontakt mit Polizei, Diskriminierung an der Schule, Diskriminierung im Kontakt mit anderen Behörden. Und das ist ja das, wozu ich arbeite. Und das so zusammenzubringen, das ist, wie ihr das gemacht habt, wie wir das gemacht haben auf der Bundespressekonferenz. Ich glaube, das war sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das ist auch nichts, was immer passiert. Da habe ich positives Feedback bekommen. Und das andere ist natürlich der Punkt, und dem kann ich nur zustimmen. Das andere ist der Punkt, dass natürlich sehr stark auf Polizei geschaut wird, auch zu Recht. Und da viel Kritik daran geübt wird, dass nicht richtig ermittelt wird etc. Und wir haben vorhin jetzt auch noch das Beispiel von Sultana mit der Demonstration gehört. Und dass das aber eigentlich in der Analyse und auch in der Frage, was man dagegen tun kann, immer zusammengedacht werden muss mit Justiz. Also mit der Frage von staatsanwaltlichen Entscheidungen, mit der Frage von richterlichen Entscheidungen. Und ich glaube, dass es uns in der Bundespressekonferenz sehr, sehr gut gelungen ist, dieses Zusammenspiel, also einerseits von Diskriminierung und Gewalt, andererseits von Polizei und Justiz, sehr gut darzustellen.
Raffaella Danzigier, herzlichen Dank, dass Sie Zeit haben und schön, dass Sie da sind. Wo erwischen wir Sie jetzt gerade?
Also ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin in meinem Büro an der Princeton Universität. Das ist in Princeton, New Jersey in den Vereinigten Staaten.
Und jetzt haben Sie ja gerade erst eine Studie veröffentlicht zu Hasskriminalität und den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland. Vielleicht können Sie erst mal beschreiben, was für eine Art der Studie das war. Was war die Fragestellung und was sind die zentralen Ergebnisse?
Ja, gerne. Also ich fange vielleicht ein bisschen erst mal an so mit der Motivation, wie ich überhaupt die Idee hatte mit dieser Studie. Also ich arbeite schon sehr lange an Themen, die mit Migration und Konflikt zu tun haben. Und seitdem ich diese Themen studiere, also Hasskriminalität ist halt ein Thema, was leider immer präsent ist und die Zahlen gehen eigentlich immer weiter nach oben, obwohl es immer mehr und mehr Gesetze gibt, die diese Taten kriminalisieren. Und ich denke, wir wissen eigentlich relativ wenig, was zu diesen Straftaten führt. Also erstmal zu Definitionen, also es ist natürlich ein breiter Begriff, es kann fremdenfeindliche, antisemitische oder rassistische Gewalt sein, verbale und physische Gewalt, aber auch trans- und querfeindliche Angriffe. In meiner Studie habe ich mich insbesondere darauf konzentriert, auf Gewalt gegen Flüchtlinge. Also ich habe die Studie in 2016-17 durchgeführt, verschiedene Umfragen. Und da war natürlich das Thema sehr brisant und in Deutschland gab es ja eine hohe Anzahl von Flüchtlingen in der Zeit. Was halt insbesondere wichtig ist an der Hasskriminalität, ist, dass die Folgen von dieser Gewalt sind eben ziemlich extrem, nicht nur physisch, aber auch psychisch natürlich und nicht nur die Opfer, die direkt betroffen sind, sondern die Flüchtlings-Community oder eben die Minderheits-Community, die betroffen sind. Kann eine jüdische Gemeinde sein, es kann sexuelle Minderheiten sein und so weiter. Und deswegen ist es halt ein Thema, das sehr wichtig ist und das auch die Verhaltensweisen von den Opfergemeinschaften sehr beeinflusst. Also wir als Wissenschaftler wissen wir eben, dass aus Angst vor Hassverbrechen zum Beispiel meiden viele Mitglieder von betroffenen Gruppen den Umzug in bestimmte Stadtteile oder sie umgehen Arbeitschancen. Und insofern ist eben die Hasskriminalität doch ein Tool, was die Straftäter anwenden können, um räumliche und wirtschaftliche und soziale Spaltung zu verfestigen. Und deswegen haben wir ja auch immer mehr Gesetze in demokratischen Ländern, die darauf abzielen, Hasskriminalität zu bestrafen und abzuschrecken. Aber dennoch kommt es trotz zunehmender Kriminalisierung immer noch zu dieser Gewalt. Und das wissen Sie ja am besten, weil Sie haben ja die ganzen Zahlen der Straftaten und die gehen eigentlich eher hoch und nicht runter. Es gibt natürlich viel Forschung zur Hasskriminalität, aber viele von dieser Forschung, die befasst sich mit den Straftätern. Also das sind dann Untersuchungen, die sich halt anschauen, inwieweit sich Straftäter von der allgemeinen Bevölkerung unterscheiden. Und das ist natürlich sehr wichtig. Aber was ich wissen wollte, ist, ob Hasskriminalität weiterhin steigt, weil diese Straftaten breite Unterstützung in der Bevölkerung haben. Also wir wissen ja, dass die Anzahl der Straftäter relativ gering ist im Vergleich der Bevölkerung, aber ist die Anzahl der Unterstützer größer. Und es gibt halt relativ viele Hinweise dafür, dass der Kreis der Unterstützer ziemlich hoch ist, also höher zumindest als der Kreis der Straftäter, also Fallstudien, ethnografische Studien und so weiter. Und das macht natürlich auch Sinn, weil eine Motivation von dieser Studie war halt zu sehen, ob das soziale Umfeld, in dem sich Straftäter befinden oder potenzielle Straftäter, ob die eben starke Botschaften senden darüber, über welche Verhaltensweisen akzeptabel und wünschenswert sind, inklusive rechte Gewalt. Also das war so die Motivation der Studie. Es gibt so zwei Views, würde ich mal sagen. Also einmal kann man sich vorstellen, dass es möglich ist, dass die Straftäter innerhalb eines kleinen und geschlossenen sozialen Kreises mobilisiert werden. Also das sind halt enge Freunde, die Familie vielleicht. Aber andererseits kann es natürlich auch sein, dass die Unterstützung ziemlich breit gefächert ist und durch die ganze Gesellschaft durchgeht. Und also nicht nur enge Freunde und Nachbarn, aber auch Kollegen, Leute in der Schule, Lehrer, Politiker, Medien, das ist ein weites soziales Umfeld. Und mein Ziel in der Umfrage war halt zu wissen, herauszufinden, wie die gesellschaftliche Unterstützung von diesen fremdenfeindlichen Gewalttaten, wie das aussieht. Und dazu habe ich 4 Umfragen in Deutschland durchgeführt. Also das sind so wissenschaftliche Umfragen, die sind bundesweit repräsentativ. Also das heißt, natürlich wird nicht ganz Deutschland befragt, sondern es werden 4-mal wurden etwa 3000 Leute befragt und jedes Mal war das ein repräsentatives Sample halt von der Bevölkerung. Und ich wollte halt genau wissen, wie es aussieht mit der Unterstützung für Gewalt gegen Flüchtlinge insbesondere. Und ja, da kann ich vielleicht Ihnen jetzt mal so die Fragen vielleicht vorlesen, damit die Hörer eine konkrete Idee haben, wie das aussieht. Die Fragen sind also ziemlich direkt und es waren 4 Fragen. Und zu jeder Frage oder zu jedem Statement wurden die Teilnehmer gefragt, ob sie der Aussage zustimmen oder nicht. Also zum Beispiel die erste Frage: Fremdenfeindlichkeit gegen Flüchtlinge ist manchmal gerechtfertigt, auch wenn sie in Gewalt umschlägt. Und 19% der Teilnehmer, die teilen diese Meinung, also stimmen dem zu. Das war für uns, für unser Research-Team, ist eine hohe Zahl. Also wir haben das nicht erwartet, dass fast 20% der Bevölkerung dem zustimmt. Die zweite Frage: Fremdenfeindliche Gewalttaten sind vertretbar, wenn sie dazu führen, dass weniger Flüchtlinge im Ort angesiedelt werden. Das ist oft eine Taktik, die Straftäter benutzen, damit eben keine Flüchtlinge oder keine Migranten im Allgemeinen in einen Stadtteil ziehen. Und leider sind 14% der Teilnehmer stimmen dem zu. Also natürlich ist es nicht die Mehrheit, aber man kann sehen, dass es ist trotzdem mehr als jetzt die Anzahl der Straftäter natürlich. Drittens, fremdenfeindliche Übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte sind manchmal notwendig, um den Politikern klarzumachen, dass wir ein Flüchtlingsproblem haben. 17% stimmen dem zu. Und dann die letzte Frage: Was das Flüchtlingsproblem angeht, ist Gewalt manchmal das einzige Mittel, das Bürger anwenden können, um die Aufmerksamkeit der deutschen Politiker zu bekommen. Und das sind 18%. Das sind einfach mal so deskriptive Ergebnisse. Und uns war es wichtig, die erstmal so festzustellen, weil es gibt bisher einfach keine Umfragen, die Leute wirklich zur Gewaltbereitschaft tragen. Und das ist eine hohe Unterstützung unserer Meinung nach, viel höher natürlich als der Anteil der Straftäter in der Bevölkerung. Ja, also was auch wichtig ist, ist, dass die Unterstützung weit über den typischen Straftäter von Hasskriminalität hinausgeht. Also von den Straftäterstudien wissen wir, dass die Täter sind fast immer Männer. Die waren meistens so zwischen 15 bis 25 Jahren. Heutzutage in Deutschland hat sich das erhöht. Also da sehen wir auch sehr viele Täter, die über 30 sind. Eine andere Charakteristik ist, dass die oft geringes Einkommen haben und geringes Bildungsniveau. Und in meiner Studie finde ich halt, dass fast die Hälfte der Unterstützer von Hassverbrechen sind Frauen, 47%. Die Gruppe, die Altersgruppe mit dem höchsten Unterstützungsgrad sind Leute von 30 bis 39 Jahren. Und das ist eigentlich auch im Einklang jetzt mit den Straftäterzahlen, die wir sehen. Also dass Männer in Deutschland, die über 30 sind, oft diese Straftaten jetzt begehen. Die Mehrheit, 58%, haben ein mittleres oder ein hohes Einkommen. Also das sind keine armen Leute, das sind keine Leute, die kein Einkommen haben, sondern der Großteil hat mittleres oder hohes Einkommen. Insofern geht eben die Unterstützung wirklich durch die Bevölkerung durch. Die einzige Ausnahme hier, wo wir eben doch Unterschiede sehen in der Gesellschaft, ist die Bildung. Und da sehen wir ganz klar, dass je weniger Bildung die Leute haben, umso mehr stimmen sie Gewalt gegen Flüchtlinge zu. Zum Beispiel, wenn wir uns junge Männer mit einem niedrigen Bildungsniveau angucken, dann sehen wir, dass etwa 40% in dieser Gruppe Gewalt gegen Flüchtlinge begrüßen. Also das war so ein Befund der Studie, dass A, die Unterstützung ist relativ hoch und B, sie geht halt wirklich durch die ganze Gesellschaft.
Die Ergebnisse Ihrer Studie, und das haben Sie ja gerade eben auch schon gesagt, kommen ja aus dem Zeitraum 2016, 2017. Und fast alle unserer Hörerinnen haben noch sehr genau vor Augen, dass rassistische Gewalttaten damals vor 5 Jahren wirklich tagtäglich in den Schlagzeilen waren, aber eben auch dann quasi wieder aus der Wahrnehmung von vielen außerhalb der betroffenen Communities rausgerutscht sind. Wenn Sie jetzt auf die Situation jetzt in Deutschland schauen, mit den hohen Zustimmungswerten für die AfD, was beunruhigt Sie besonders an den Ergebnissen Ihrer Studie oder was sollten wir alle beunruhigend finden?
Ja, erstmal wollte ich auch noch mal betonen, dass was für uns auch interessant war, ist es normalerweise in der Forschung, wenn man solche Fragen stellt, dann denkt man sich, dass die Teilnehmer nicht wirklich ehrlich antworten, weil die Teilnehmer sich vielleicht denken, naja gut, ich werde jetzt nicht sagen, dass ich Gewalt für gut heiße, sondern ich werde halt nicht ehrlich antworten. Und ohne jetzt da groß ins Detail zu gehen, wir haben einige Methoden entwickelt, um zu checken, ob die Leute wirklich ihre wahre Meinung preisgeben. Es gibt also Experimente, die man durchführen kann. Und wir haben aber schnell gemerkt, dass die Leute in diesen Umfragen keine Hemmung haben. Also die Anzahl, die wir messen in den Umfragen, die entspricht wirklich dem, was die Leute wirklich denken. Also das ist jetzt nicht irgendwie höher oder niedriger. Und das war für uns auch so interessant und auch eben auch beunruhigend, weil das zeigt eben, dass auch keine Hemmschwelle da ist. Also das ist einmal sehr beunruhigend und das hat auch, denke ich, mit der AfD im Allgemeinen mit der Entwicklung des politischen Rechtsextremismus zu tun. Das andere Forschung belegt das auch, dass oft ist es so, wenn nicht, das ist nicht meine Forschung in dieser Studie, sondern andere Wissenschaftler haben das gezeigt, dass sobald eine rechtsradikale Partei in Parlamenten vertreten ist, dann bekommt die Legitimität und die Leute trauen sich dann halt auch viel eher, diese Sachen einfach so zu sagen und Gewalt zu befürworten. Und ein anderer Teil der Studie, es hat auch dann auch direkt mit der AfD zu tun, war rauszufinden, wenn diese weite Unterstützung auch wiedergespiegelt wird von der politischen Eliten, von den Kandidaten. Und als zweites haben wir dann analysiert in der Studie, ob die Leute, die Hasskriminalität unterstützen, eher Kandidaten wählen, die auch so Gewalt gegen Flüchtlinge aufrufen. Denn wenn das der Fall ist, dann haben wir eine gefährliche Situation, in der so in Anführungsstrichen normale Bürger in der Lage sind, die Politik extrem zu radikalisieren. Weil wir haben ja gesehen, dass die Leute, die Hasskriminalität befürworten, gibt es in jeder Gesellschaftsschicht. Um das zu testen, habe ich untersucht, ob Bürger, die fremdenfeindlicher Gewalt zustimmen, auch eher dazu geneigt sind, Politiker zu wählen, die sich für diese Gewalt aussprechen. Und in der Umfrage habe ich ein Experiment entwickelt, in dem Wähler verschiedene Kandidaten bewerten. Und manchmal, also es wird dann so mit einem Zufallsprinzip, werden die dann so ausgewählt. Und manchmal sagen diese Kandidaten, Zitat, der deutschen Grenzpolizei sollte es nicht gestattet sein, Waffengewalt gegen Flüchtlinge, die illegal nach Deutschland kommen, anzuwenden. Und manchmal sagen diese Kandidaten, dass es ja gestattet sein soll. Also der deutschen Grenzpolizei sollte es gestattet sein, Waffengewalt anzuwenden. Und vielleicht erinnern Sie sich dran, das war ein Statement von Frauke Petry, die war in 2016 die Vorsitzende der AfD. Also es ist jetzt nicht, was aus der Luft gegriffen ist. Ein wichtiges Ergebnis ist, dass es AfD-Kandidaten bei ihrer Wählerschaft nie schadet und manchmal sogar hilft, Gewalt zu befürworten. Das heißt, die AfD-Wähler, die selbst Hasskriminalität nicht gutheißen, sind nicht abgeschreckt von AfD-Kandidaten, die auf Flüchtlinge schießen wollen. Die wählen halt immer noch AfD, selbst wenn sie jetzt nicht unbedingt Hasskriminalität gut finden. Aber dann diejenigen AfD-Wähler, die auch Unterstützer von Hasskriminalität sind, die begeistern sich für gewaltbereite AfD-Kandidaten. Und konkret gesagt heißt es, dass diese Gewaltbereitschaft von den Kandidaten die Wahlbereitschaft von AfD-Wählern bei etwa 8% erhöht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein AfD-Kandidat die Unterstützung eines solchen Wählers erhält, der eben Hasskriminalität gut findet, ist um 8% höher, wenn dieser Kandidat Gewalt befürwortet. Also um es kurz zu machen, die Unterstützung von Hassverbrechen in der Gesellschaft setzt klare Anreize für die Radikalisierung der Politik und eben für die Verbreitung des gewaltsamen Rechtsextremismus, also von oben herab, also von den Politikern.
Das kann ja nur eine Frage nach sich ziehen, dieses Ergebnis und letztendlich ja auch Ihre klare Warnung. Was sollten denn sowohl politisch Verantwortliche als auch Polizei und Justiz aus Ihrer Studie und aus den Ergebnissen Ihrer Studie lernen und auch berücksichtigen, also für politische Maßnahmen, aber eben auch für Strafverfolgung beispielsweise?
Ja, also erstmal ist es nochmal wichtig zu betonen, dass es klare Zusammenhänge gibt zwischen der AfD oder im Allgemeinen zwischen Rechtsextremismus in der Politik und der Unterstützung von Hasskriminalität. Also eine Konsequenz, die man daraus ziehen muss, ist eben die AfD zu marginalisieren und die Sache beim Namen zu nennen. Also meine Studie zeigt, dass etwa 40% der Befürworter von Hasskriminalität AfD-Wähler sind. Also das heißt, die AfD ist stark überrepräsentiert bei den Bürgern, die Gewalt gegen Flüchtlinge gutheißen. Und umgekehrt, wenn man sich die AfD-Wähler anguckt, dann sieht man, dass knapp die Hälfte der AfD-Wähler Hasskriminalität befürworten. Als Vergleich, etwa 13% der CDU-CSU-Wähler stimmen Gewalt gegen Flüchtlinge zu. Natürlich auch viel zu viel, aber trotzdem nicht zu vergleichen mit der AfD. Und man hat oft, denke ich mal so, den Eindruck, ah, das ist ein ostdeutsches Problem. Und natürlich in Ostdeutschland sind die Zahlen noch mal alarmierender. Aber man muss halt doch betonen, dass das ein gesamtdeutsches Problem ist. Die Tendenzen gibt es überall, besonders stark in Ostdeutschland, aber es ist ein gesamtdeutsches Problem. Und die Frage war ja auch, wie man damit umgehen soll. Auch die Demokratien und die politische Leadership und die Polizei. Ich denke, ein wichtiges Fazit ist, dass es gibt ja oft diese Tendenz, Täter als Abweichler darzustellen, die sind am Rande der Gesellschaft und die repräsentieren nicht den Normalbürger, sagen wir mal. Und meine Studie zeigt halt, dass das nicht der Fall ist. Und wenn es um die breitere Unterstützungsgemeinschaft geht, in der sich diese Täter befinden. Also klar, die Täter selbst sind vielleicht, haben bestimmte Characteristics, ja, aber die Täter befinden sich halt in einer ganz normalen Umgebung. Also es sind Normalbürger mit gutem Einkommen, die unterstützen feindliche Gewalt und das kriegen eben die potenziellen Straftäter natürlich mit und das ermutigt sie auch. Und für diejenigen, die sich mit Extremismus befassen, einschließlich der Geschichte Deutschlands mit Rechtsextremismus, sollte es natürlich keine Überraschung sein, dass gut situierte Leute Rassismus, Fremdenhass oder Antisemitismus gut finden. Aber trotzdem denke ich, dass die Einsicht bei den meisten Politikern eben nicht angekommen ist. Oder dass viele vielleicht denken, ja, das war vielleicht in der Vergangenheit so, aber heutzutage ist es nicht so. Und gerade, ich denke gerade so bei Leuten, die vielleicht politisch in der Mitte sind, ja, also jetzt nicht AfD wählen, aber vielleicht trotzdem einigen Parolen oder einigen Policies von den AfDs, die von der AfD nicht abgeschreckt sind. Ich denke, das sollte doch schon mal so eine Erkenntnis sein, dass die AfD und die Anhänger der AfD radikal sind und rechtsextrem sind und Gewalt gut finden. Und das muss auch immer wieder gesagt werden. Und wenn sich einige Parteien nicht genug abgrenzen von der AfD und von Hasskriminalität, dann muss man das also andauernd anprangern. Ich denke, das ist eine wichtige Lesson. Also weil, wie gesagt, das sind nicht irgendwelche Leute am Rande der Gesellschaft, die das befürworten. Das sind Leute in der Mitte von der Gesellschaft. Und ich denke mal, die sind wahrscheinlich nicht in Situationen, wo ihre Haltungsweise auch verurteilt wird. Und das muss man halt andauernd verurteilen. Und bei der Prävention und beim Kampf gegen Extremismus ist es demnach echt wichtig, dass die ganze Gesellschaft angesprochen wird und nicht irgendwie nur die AfD bleiben in Ostdeutschland oder vielleicht junge Leute, junge Männer mit niedrigem Bildungsniveau. Also es muss halt ganz weit aufgesetzt sein, meiner Meinung nach, der Kampf gegen diesen Extremismus.
Herzlichen Dank für Ihre Studie, weil, wie Sie schon eben gesagt haben, es gibt in Deutschland viel zu wenig Forschung über die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die eben rassistische und antisemitische Gewalt befördern und die Gewalttäter, AngreiferInnen legitimieren. Und vielen Dank, dass Sie Ihre Studie so ausführlich erklärt haben und dass Sie sich auch die Zeit dafür genommen haben. Und alle, die das genauer nachlesen wollen, die Studie von Ihnen, die finden die am Ende des Podcasts als Link zum Downloaden. Und wir sind gespannt, was Ihre nächste Studie sein wird.
Ja, ich auch. Aber vielen Dank für die Einladung. Und oft ist es ja so, dass wir als Wissenschaftler nur so untereinander sprechen und das ist nicht der Sinn der Sache.
In den Links zum Podcast findet ihr die Pressemitteilung und zu unserer Jahresstatistik Rechte Gewalt 2022 und außerdem vertiefende Analysepapiere zur zunehmenden Gewaltbereitschaft bei Funktionärinnen der AfD und zum verzerrten polizeilichen Lagebild durch Entpolitisierung rechter Gewalt.
Und auch zu unseren SpeakerInnen könnt ihr dort natürlich mehr erfahren und einige waren ja schon bei uns im Podcast zu Gast und diese Podcast-Folgen verlinken wir euch natürlich auch nochmal.
In den nächsten Folgen, so viel können wir verraten, geht es um rechte Angriffe durch AfD-FunktionärInnen und wahrscheinlich auch um den aktuellen Stand der Dinge im Prozess am Oberlandesgericht Koblenz zum Mord an Samuel Kofi Yeboah im September 1991 in St. Louis.
Ihr könnt unsere Arbeit und den Podcast unterstützen. Wir sind auf eure Spenden angewiesen. Ihr könnt NSU Watch regelmäßig oder auch einmalig unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Homepage und auch nochmal verlinkt in den Links zum Podcast.
An den VBRG könnt ihr natürlich auch spenden. Der Opferhilfefonds des VBRG kommt Betroffenen rassistischer Gewalt zugute. Die Informationen findet ihr unter verband-brg.de/Opferhilfefonds.
Wir wissen natürlich, dass nicht alle uns mit Spenden unterstützen können. Wir freuen uns aber auch, wenn ihr unseren Podcast bewertet und euren FreundInnen davon erzählt. Und bis zu den nächsten Folgen findet ihr uns wie immer im Netz auf Twitter und Instagram unter @NSUWatch und @rechte_gewalt. Wir sind auf Mastodon und auch auf Facebook vertreten und natürlich im Netz nsu-watch.info und verband-brg.de. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss Heike, tschüss Tiet.
Tschüss liebe alle, vielen Dank fürs Zuhören.
Tschüss.